ihr habt mir, ja, wir wollen ja nicht zu freundlich werden, das ist, so, ihr habt mir ein Thema mitgegeben oder gesagt, dass, wenn du dann kommst, sollst du darüber prägen, dass wir beginnt mit mir. Dass wir beginnt mit mir. Und als ich dann heute Morgen mich wieder vorbereitet habe, hierher zu kommen und, ja, also wir sind schon komisch. Also ich meine jetzt wir als Gemeinde. Also wenn alle anderen ausschlafen und diese extra Stunde genießen, dann machen wir uns auf, ziehen uns an, frühstücken, gucken, ist das Hemd gebügelt oder auch nicht und legen dann los und dann kämpfen wir den Parkplatzkampf hier vor der Türe und wissen, das kann wieder ewig dauern und da ist mit der christlichen Nächstenliebe nicht so weit, jetzt parkt der da rein, da wollte ich gerade und so weiter. Und dann kommen wir hier zusammen, 10 Uhr, einigermaßen pünktlich, singen so ein paar Lieder, irgendwie zusammengewürfelter, bunter Haufen, völlig unterschiedliche Wochen gehabt. Unter der Woche hat uns irgendwie kaum was verbunden. Und jetzt sind wir hier und sind gemeinsam unterwegs. Uns bringt kein Hobby zusammen, wo wir jetzt irgendwie sagen, ja, jetzt gucken wir hier Fußball oder so oder basteln irgendwie in die Eisenbahn, sondern wir kommen einfach so zusammen. So, das sind Studierende da, das sind Schüler da, das sind alte Leute da, junge Leute da, Leute, die kein Deutsch sprechen, Leute, die Schwäbisch schwätzen, Leute, die auch Badisch können. Also es gibt irgendwie alles, das hier zusammenkommt und wir und ein paar Leute, die auch noch reinkommen. Also wunderbar, so sind wir zusammen. Und ganz ehrlich, wenn man das mal von außen betrachtet, also wir sind schon komisch. Also habt ihr das mal überlegt, also wir sind schon auch ein bisschen komisch. Und dann kommen wir hier zusammen und nennen das Ding Gemeinde, die lokale Ausprägung vom Leib Christi. Ja, schöner Satz. Was heißt es eigentlich? Lokale Ausprägung des Leibes Christi. Und jetzt sollen wir hier irgendwie drin sein, sollen damit klarkommen, wie das Ding aussieht. Sollen wir uns Geld reingeben, ist auch ganz wichtig, den Zehnten bitte reingeben. Und dann sollen wir irgendwie noch die Welt verändern. Das ist das große Ziel, wir sollen die Welt verändern. Also auf jeden Fall habe ich es mal so gehört von irgendjemand, der gepredigt hat und habe gedacht, ja, das stimmt wahrscheinlich, wir sollten wohl die Welt verändern mit dieser komischen Truppe. Also um es mal einfach ehrlich zu sagen, ja, wir sind, manche fahren von Gießen hierher, manche Leute sagen, gibt es in Gießen keinen Gottesdienst, wieso musst du hierher fahren? Wir sind schon irgendwie auch komisch. Und mit diesem Vorwurf, komischer Haufen zu sein, mit dem sind nicht nur wir heute Morgen konfrontiert, sondern die erste Gemeinde hatte Probleme damit, weil die Leute gesagt haben, ah, bei denen ist irgendwas komisch. Also nicht nur, dass sie nicht verstanden haben, dass wenn die meinen, wir trinken jetzt das Blut und wir essen den Leib, dass die jetzt nicht wirklich Menschen essen, also das war ja auch so, oh, die trinken Blut und essen Menschen, den Leib, das kommt irgendwie komisch. Nee, das war dann schon irgendwie Brot und Wein. Aber da kamen eben auch alle zusammen. Arme, Reiche, Sklaven, Freie, alles Frauen, Männer, wild durcheinander gemischt. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Und die Leute von außen, die haben mir draufgeschaut und gesagt, die sind komisch, das kann doch gar nicht funktionieren. Wieso sitzen hier Männer und Frauen zusammen in einem? Das geht doch nicht. Wieso sitzen hier Leute, die mega Geld haben und Leute, die gar nichts haben, Bettler, zusammen nebeneinander auf dem Stuhl? Wieso sitzen hier Sklaven und Freie nebeneinander? Das kann doch, sowas passiert sonst nirgends in der Gesellschaft. Sowas kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. Aber es hat funktioniert. Es waren alles Brüder und Schwestern. Und es war was radikal Neues. Es war was radikal anderes, weil es weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau gab. Diese Sozialkategorien waren völlig außer Kraft gesetzt, gesprengt sozusagen. Heute würde man vielleicht sagen, es gibt weder Geflüchtete noch Sesshafter, weder Deutsche noch Ausländer, weder Firmenbesitzer noch Hartz-IV-Empfänger. Wir sind einfach Brüder und Schwestern. Wir sind Kinder Gottes. Gratuliere, ich bin euer Bruder. Für manche denken dann, ja, den nehmen wir noch mit. Und andere sagen, oh, der auch noch. So. Pech, bad luck. Wir sind alles Geschwister und müssen irgendwie klarkommen. Wir sind alle zusammengestellt und müssen irgendwie miteinander klarkommen. Wir müssen irgendwie das Ding hinkriegen. Und wir kriegen es auch hin. Das macht uns auch irgendwie besonders und komisch. Dieses Wir, ja, das sind wir, auch heute Morgen hier. Und das beginnt, habt ihr so schön für mich gereimt, mit mir. Dieses Wir beginnt mit mir. Weil ich bin ja erstmal einfach nur eine Einzelperson. Und muss mit diesem ganzen Chaos hier auch irgendwie klarkommen. Da komme ich rein, dann sehe ich dann eine riesen Pinnwand, die mich völlig überfordert. Dann sehe ich ein Leitungsbild da an der Seite und sage, ja, wer sind denn eigentlich diese Leute, die hier so sind? Komme ich hier rein und zum Glück werde ich gleich angesprochen, weil ich bin ja irgendwie heute vielleicht auch der Gastprediger und dann spricht man den schon mal an, aber bin mir nicht sicher. Und da muss ich ja erstmal klarkommen in diesem zusammengewürfelten Chaos. Ich habe Vorstellungen, ich habe Ambitionen vielleicht, wenn ich hierher komme, ich habe Erwartungen, ich habe vielleicht Ängste. Ich habe Erfahrungen schon von woanders mitgebracht, ich habe Wünsche, ich habe Dinge, Bedürfnisse, wo ich hoffe, die werden hier vielleicht gestellt. Also es geht hier erstmal auch um mich, wie ich hier reinkomme in diese Gemeinschaft und wie ich hier irgendwie klarkomme. Und jetzt kommt jeder mit seinen Bedürfnissen, seinen Ängsten, seinen Erfahrungen und sagt, so, jetzt machen wir Gemeinde. Wie schaffen wir das jetzt? Wie schaffen wir das aus diesen ganzen Einzelmenschen, Kämpfern, bedürfnisorientierte Leuten ein Wir wird. Wir sagen, wir sind gemeinsam unterwegs. Es ist unser Ding. Wir sind Leib Christi. Wir sind der lokale Leib Christi hier vor Ort. Wie schafft man das, dass im Ganzen eins wird? Und da habt ihr schon ganz richtig gereimt, das beginnt mit mir. Dieses Einswerden, das beginnt mit mir. Was ist denn das Erkennungsmerkmal von den Christen? Kreuz um den Hals. Fisch auf dem Auto, ja, hoffentlich nicht falsch geparkt. Sonntags die komplette Nachbarschaft zuparken, ja, auch ein Erkennungsmerkmal der Christen. Naja, also Jesus hatte irgendwie andere Kategorien, der hat gemeint, an eurer Liebe füreinander, an eurer Liebe werdet ihr erkennen, dass sie meine Jünger sind. Oder wenn ich es mal ganz genau zitieren darf, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das Erkennungsmerkmal von Gemeinde, von diesem Wir, das Erkennungsmerkmal der Christen, ist die Liebe untereinander. Jetzt schalten natürlich manche ab und sagen, ja, okay, über die Liebe. Da hat Jogi bestimmt schon 100-mal gepredigt, jetzt kommt nochmal so ein Liebesding. Ja und auch nein, weil diese Liebe fängt ja auch irgendwie mit mir an und sie ist ja auch irgendwie was Handfestes, muss ich ja irgendwie auch greifen können, was Jesus meint, wenn er sagt, an eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es beginnt also damit, dass ich hier reinlaufe in diese Gemeinschaft und sage, ich bin bereit, euch alle zu lieben. Habe ich mir das gut überlegt? Wahrscheinlich nicht, aber jetzt habe ich schon gesagt, bin ich bereit, euch alle zu lieben, wenn ich hier aus diesem Mir ein Wir machen will? Das ist die erste Frage. Und dann ist natürlich die Frage, okay, will ich das überhaupt? Und die zweite, wie sieht es eigentlich aus? Und die beste Beschreibung, die ich kenne von dieser Liebe, die wir zueinander haben sollen, kommt aus dem Philipperbrief. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr die aufschlagen oder antippen, je nachdem, wie ihr heutzutage aufschlagt. Und ich lese aus Philipper 2 eine Stelle, die alte Gemeindehasen sicherlich gut kennen. Und die sagen, ich bin noch nicht so lange mit Jesus unterwegs, wäre gut, wer die ab und zu mal einfach lest. Da steht nämlich in Philipper 2, also Neues Testament irgendwie nach Jesus und so. Philipper 2, nicht wahr, schreibt da der Paulus, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Allein darüber könnte man schon predigen, mache ich heute Morgen nicht. Nun dann, schreibt Paulus, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Auch darüber könnte man predigen, mache ich heute Morgen nicht. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Darüber will ich heute Morgen predigen. Vielmehr, steht da, sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Ah, genau das ist die Haltung, die unseren Umgang miteinander bestimmen soll. Das ist diese Liebe, von der Jesus da spricht. Wenn er sagt, daran wird man erkennen, dass wir seine Jünger sind. Es ist nämlich die Haltung, heißt weiter, die Jesus Christus vorgelebt hat. Und dann kommt für alle Theologen unter uns dieser berühmte Christushymnus, er, der im Himmel war und so weiter, ist auf die Erde gekommen, hat sich nicht und so weiter. Und Paulus zeigt am Beispiel von Jesus, wie diese Haltung für uns greifbar aussehen soll. Die Definition von Liebe, wenn wir die mal greifbar machen wollen, diese Definition, weil Liebe ist irgendwie so ein Konstrukt, so was Abstraktes, ja, ich liebe es, sagt selbst McDonald's. Ich weiß gar nicht, soll ich hier jetzt einen Burger oder so einsetzen? Nein, Liebe sieht ja auch nach was aus, das kann ich ja definieren. Und diese Definition, die wir hier von Paulus bekommen für dieses liebevolle Miteinander in der Gemeinde ist, ich achte den anderen höher als mich selbst. Da steht so ein Vers drin, so ein Wort drin, das ist eigentlich, ich stelle den anderen höher als mich. Also ich nehme den anderen und stelle ihn höher als mich. Wir setzen sie alle hier hoch auf die Empore. Nein, das war jetzt dumm. Aber ist egal. Man sollte nicht so viel spontan überlegen. Jesus hat es perfekt vorgelebt. Zeigt auch Paulus. Jesus hat es perfekt vorgelebt. Jesus macht es nämlich zu seinem allerhöchsten Ziel. Das ist seine allerhöchste Priorität, dass ich an mein Ziel komme. So hat Jesus gelebt. Und er ist Liebe. Und was er macht, ist einfach Liebe. Das ist die Definition von dieser Liebe, könnte man vielleicht so sagen, und sagt, hey, ich mach's zu meinem Ziel, ich mach's zu meiner ersten Priorität, dass du an dein Ziel kommst. Ich setze dich frei, ich ermutige dich, ich gebe Ressourcen, ich gebe Zeit dafür, dass du an dein Ziel kommst. Mir ist dein Ziel höher und wichtiger als mein Ziel. Das ist Liebe. Das hat Jesus gemacht. Bis zum Tod. Er hat alles dafür gegeben, selbst sein eigenes Leben, damit ich an mein Ziel komme, mein Ziel, Beziehung mit dem Vater im Himmel. Er hat gesagt, ich gebe alles dafür, das mache ich zu meiner ersten Priorität. Natürlich bin ich auch da, um zu predigen, ich bin auch da, um ein paar Kranke zu heilen, aber mein eigentliches Ziel, meine höchste Priorität ist es, dass er Samuel 2000 Jahre später Beziehung mit dem Vater haben kann, zu Hause ankommt, an mein Ziel ankommt. Jesus hat es vorgelebt, ich mache es zu meinem Ziel, damit mein Gegenüber an sein oder ihr Ziel kommt. Das ist in der Ehe gut, einfach nur mal für die unter uns, die verheiratet sind, legt es mal als Maßstab für die Ehen. Aber das ist genauso auch für uns in der Gemeinde gut. Ich setze mich dafür ein, dass meine Leiter an ihr Ziel kommen. Und meine Leiter setzen sich dafür ein, dass ich an mein Ziel komme. Ich setze mich dafür ein, dass mein Gegenüber freigesetzt wird, die Berufung, die Gott ins Leben hineingelegt hat, zu entfalten und darin erfolgreich zu leben. Das ist mein Ziel. So komme ich hier rein. Mein Ziel der Liebe ist es, den anderen höher zu stellen. Ich erhebe mein Gegenüber. Und das ist natürlich die Frage, und ich? So, ist alles schön und gut, Sam. Wenn du sowas predigst, du bist ja auch nur Gastprediger, du bist nächste Woche wieder weg, dann musst du mit Joachim und die Miri hier alles wieder irgendwie zusammenkitten, was ich jetzt kaputt gemacht habe. Ist die nächste Woche auch nicht da, müsste 2 Wochen warten. Pech. Wo bleib ich in der ganzen Sache? Weil ich komme ja auch mit meinen Bedürfnissen. Ich komme ja auch mit dem, was ich hier erwarte und was ich irgendwie von der Gemeinde will, sonst wäre ich ja nicht da, sonst würde ich mir ewig einen Parkplatz suchen, da will ich auch was davon haben. Und das ist dann der Punkt, wo wir zur Gemeinde werden. Wenn diese Frage, und wo bleibe ich, wie die beantwortet wird, das ist der Punkt, wo wir dann plötzlich zur Gemeinde Jesu werden. Denn während ich andere erhebe, während ich damit beschäftigt bin, andere zu erheben und sagen, was kann ich tun, wie kann ich dich freisetzen, wie kann ich dich ermutigen, dass du an dein Ziel kommst, merke ich, dass auch ich erhoben werde. Ich bin nicht der Einzige, der ihr erhebt und so, sondern ich werde ja auch mit erhoben. Da kümmern sich plötzlich andere darum, dass ich an mein Ziel komme. Und das Geheimnis und der Schlüssel zu diesem Wir in der Gemeinde. Das Geheimnis und der Schlüssel zu der christlichen Gemeinde, zum Leib Christi ist, keiner muss Angst haben, dass er untergebuttert wird oder zu kurz kommt. Weil wir alle darauf achten, dass mein Gegenüber an sein Ziel kommt. Und ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass ich an mein Ziel komme, weil das macht die Gemeinde für mich. Das machen alle anderen für mich. Und während ich beschäftigt bin zu schauen, wie kann ich euch alle ans Ziel bringen, was kann ich tun, damit ihr an euer Ziel kommt, machen das alle auch für mich. Und ich kann plötzlich in Ruhe und in Frieden spüren und sagen, in dieser Gemeinschaft kann ich mich fallen lassen, weil mich andere immer wieder erheben. Ich hatte mal ein Bild von der Hölle, also es war nicht mein Bild, sondern ich hatte es irgendwo gelesen, Facebook oder keine Ahnung, wo man heutzutage sowas liest. Also die Hölle ist eigentlich so, dass alle am Tisch sitzen und es ist Mega-Essen da. Also ungefähr wie gestern Abend. Ist einfach Wahnsinn. So 5-Sterne-Restaurant-Qualität. Alles und im Überfluss Essen da. Und jeder hat einen Teller vor sich. Und jeder hat einen Löffel vor sich. Das Problem ist nur, die Löffel sind so lang, dass sie nicht in den eigenen Mund passen. Und weil wir alle nur auf uns gerichtet sind und weil wir alle immer denken, wie komme ich jetzt nicht zu kurz, wie kann ich jetzt ans Essen kommen, hungern alle. Obwohl das Buffet da ist. Und genau das Umgekehrte ist die Gemeinde. Wir haben alle lange Löffel. Und sagen, es ist gar nicht dran, dass ich mich jetzt hier erhebe. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt mich mit Ellenbogen durchkämpfe, dass ich mein Ziel erreiche. Endlich Hauskreisleiter, endlich Lobpreisleiter. Endlich kann ich hier mal auch was sagen in der Gemeinde. Darum geht es gar nicht. So, ich nehme meinen Löffel, um allen anderen was zu essen zu geben. Und dann bekomme natürlich auch ich was ab. Die Gemeinde ist der Ort, wo ich mich nicht mehr darum kümmern muss, dass ich erhoben werde. Das machen andere für mich. Und dann bin ich bei diesem Wir in der Gemeinde. Dann bin ich bei diesem Wir, von dem Jesus spricht, daran werdet ihr sie erkennen, dass sie meine Jünger sind, an dieser Liebe zueinander. Was heißt es praktisch? Misch dich ein in die Angelegenheiten deines Sitznachbars. Dreh dich zu ihm hin und sag, so, jetzt erzähl mal, was sind denn eigentlich deine Ziele? Was ist denn eigentlich deine Berufung? Was sind denn eigentlich deine Begabungen? Wir sind seit 30 Jahren hier in der Gemeinde, ich weiß es gar nicht von dir, erzähl mal. Ich will wissen, ich habe Interesse an dir, was hat Gott dir eigentlich aufs Herz gelegt? Was Gott dem Yogi aufs Herz gelegt hat, das weiß ich, das predigt er hier irgendwie jeden Sonntag, aber was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Wo hat er dich hinberufen? Wo hat er gesagt, da will ich dich haben? Weißt du das überhaupt von deinem Sitznachbar? Von deiner Ehefrau, von deinem Ehemann, von deinen Kindern, von deinem Ältesten? Nachher gibt es hier die Möglichkeit, die Ältesten zu befragen. Frag sie mal. Weißt du das? Also misch dich ein in die Berufung und in das Leben von Leuten in deiner Gemeinde. Ob sie es wollen oder nicht, erzähl mal. Was hat Gott dir gegeben? Was ist dein Ding, wo Gott gesagt hat, da will ich sie sehen und da will ich dich haben? Und lass ich mich jetzt zu meinem Ziel machen, dass ich dir dabei helfe, dass diese Berufung, diese Begabung zur Entfaltung kommt. Lass ich mich zu meinem Ziel machen, lass es zu meiner Priorität machen, dass deine Berufung und deine Begabungen und das, was Gott dir gegeben hat, entfaltet werden. Mischt euch ein in die Berufungen eurer anderen Leute. Und es gilt nicht nur hier in der Gemeinde. Weil wenn Jesus diesen Satz sagt, an der Liebe werden sie erkennen, dann heißt es nicht an der Liebe innerhalb der Gemeinde, sondern einfach an der Liebe an sich, die sie füreinander haben. Das gilt genauso auch auf der Straße, in der Schule, an meinem Arbeitsplatz. Was kann ich tun, damit mein Chef an sein Ziel kommt? Ich stimme aber nicht mit seinen Zielen überein. Ja, das war nicht die Frage. Was kann ich an meinem Arbeitsplatz tun, damit meine Firma und mein Chef an sein und an ihr Ziel kommt? Was kann ich tun, damit meine Klasse an ihr Ziel kommt? Dass mein Lehrer an sein Ziel kommt, dass meine Eltern, als Kinder, sind ein paar Kinder da. Was kann ich als 13, 14, 15-Jähriger tun? Sind heute nicht so viele da. Okay, müsst ihr später erzählen. Was kann ich tun, damit meine Eltern an ihr Ziel kommen? Daran, sagt Jesus, daran wird man euch erkennen. Weil das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Was kann ich tun, damit du an dein Ziel kommst? Ich gehe ans Kreuz. Was machst du? Die Frage ist, wie kommen wir in unsere Gottesdienste? Kommen wir aufgeregt von der Parkplatzsuche, so endlich gerade noch geschafft, 9:54, der Countdown muss man zweimal starten, also gerade noch gepasst. Braucht man einen neuen Computer, der schafft es glaube ich nicht mehr mit dem Countdown. So. Und dann so, jetzt hoffentlich ist das erste Lied nicht zu langsam. Hoffentlich trifft der Yogi heute richtig in Akkorde. Ganz ehrlich, ich habe schon den ganzen Weg hierher gebetet. So. Der hält es aus. Wie komme ich hier in diesen Raum rein, wie komme ich in diesen Gottesdienst? Komme ich mit der Frage, wen kann ich heute freisetzen? Damit er oder sie an sein oder ihr Ziel kommt. Wenn ich hier durch die Tür reinkomme, dann weiß ich schon, ich habe heute Morgen gebetet auf der Fahrt hierher und bei der Parkplatz suche ich Gott, wer ist es? Zu wem gehe ich heute hin? Wo hast du ein Wort? Wo hast du eine Ermutigung? Wo hast du eine Freisetzung? Was kann ich heute Morgen tun und wen kann ich heute Morgen freisetzen, damit es ein Stück näher an das Ziel rankommt, das du in das Leben reingesetzt hast? Wen kann ich ermutigen? Wen kann ich unterstützen? Wem schiebe ich mal ein bisschen Geld zu und sage, hey komm, nicht kauf dir ein Eis, sondern einfach für das, was Gott in dein Leben reingelegt hat. Wen lade ich mal ein, damit ich erfahre, was eigentlich im Herzen schlägt? Wie kann ich meine Gemeindeleitung freisetzen, dass sie an ihr Ziel kommt? Wie kann ich meinen Pastor unterstützen? Wie kann ich die Gemeindeleitung die Gemeinde freisetzen und bevollmächtigen? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten, wenn wir hier in den Gottesdienst kommen. Was kann ich tun, damit du an dein Ziel kommst? Und wenn wir mit diesen Fragen uns beschäftigen, dann merken wir plötzlich, wir haben viel weniger Konflikte. Weil Konflikte dann entstehen, wenn ich enttäuscht bin. Wenn ich nicht zufrieden bin. Es gibt natürlich auch Konflikte, wo es einfach unterschiedliche Meinungen gibt. Das meine ich nicht. Aber die meisten Konflikte entstehen doch, wenn mein Bedürfnis nicht gestillt wurde. Aber wenn mein Fokus gar nicht so sehr ist, wird heute Morgen mein Bedürfnis gestillt. Sondern wo kann ich mich einsetzen, dass jemand anderes ans Ziel kommt? Und dann erlebe, dass ich in diese Gemeinschaft komme, die auch mich ganz automatisch erhebt. Ohne dass ich mich melden muss. Ohne dass ich irgendwie mit dem Fuß stampfen muss, aber ich komme hier zu kurz. Jetzt, als mal ich hier bitte. Sondern einfach, weil alle sich auch um mich kümmern. Wenn alle mich erheben wollen. Dann bin ich bei dem Wir der Gemeinde. Wir haben weniger gegeneinander, sondern sind einfach füreinander. Ich bin für dich. Ich bin dein Cheerleader. Ich bin dein Fan. Leg los. Und es startet bei mir. Das startet bei mir. Bei meiner Einstellung, bei meiner Liebe. Würden Sie an meiner Liebe erkennen, dass ich ein Jünger Jesus bin? Ich bin ja Gastredner. Ich bin morgen wieder weg. Heute schon wieder weg. Also ich kann heute Morgen sagen, was ich will. Würde die Welt, würde die Gemeinde an deiner Liebe erkennen, dass du ein Jünger Jesus bist? Oder was würden sie erkennen, wenn sie auf dich schauen? Ich kenne euch nicht, deswegen darf ich mir das rausnehmen. Wer bist du, wenn du hier in der Gemeinde sitzt? Bist du der Freisetzer, Bevollmächtiger und Ermöglicher, dass andere an ihr Ziel kommen? Oder bist du sagst, hey, ich komme hier mit meinen Bedürfnissen, meinen Zielen und die sollen gefälligst hier auch irgendwie. Und weh, ihr singt mal ein Lied, das Englisch ist. Und weh, es ist zu laut. Und weh, es ist zu schnell. Und weh, es geht zu lang. Und so weiter und so fort. Oder der predigt zu schnell. Oder er predigt auf Schwäbisch, das geht gar nicht. So, wie sitzt du heute Morgen hier? Wird man in deiner Liebe, in deiner Einstellung erkennen, dass du ein Jünger Jesus bist? Wir leben nämlich in einer Welt, wo es heißt America First. Da steht der Präsident, der Führer der freien Welt, wenn man ihm mal glauben darf, steht hin bei seiner ersten Rede und sagt, ab jetzt gilt ein neues Gesetz. Wir zuerst. Ich zuerst. Und wenn ich dann nach mir geschaut habe, und wenn dann noch was übrig ist, dann können wir uns auch überlegen, ob wir dann noch irgendwie was geben für die, die irgendwie auch bedürftig sind. Dann schaue ich auch mal nach den anderen. Und verstehe mich nicht falsch, ein Fünkchen Wahrheit ist auch drin. Also zum Beispiel wäre es nicht gut, wenn du psychisch krank bist und dann sagst du, jetzt mach ich einen Seelsorger für andere. Dann schau erstmal nach dir und schau, dass du gesund bist. Und dann aus dieser Gesundheit heraus diene auch wieder anderen. Das meine ich damit gar nicht. Das ist ja völlig klar. Wir haben zu viele Seelsorger, die selber noch Seelsorge brauchen. Aber was ich meine, das kann nicht die Lebensphilosophie sein. Das kann nicht die Lebensphilosophie sein. Und es kann ganz sicher nicht die Gemeindephilosophie sein. Sondern Jesus zeigt uns was komplett anderes. Ich mache es zu meinem Ziel, dass du an dein Ziel kommst. Und so komme ich heute Morgen hier an. So lebe ich mein Leben. So gehe ich an meinen Arbeitsplatz. So bin ich in meiner Familie, in meiner Ehe unterwegs mit meinen Kindern. Ich mache es zu meinem Ziel, dass du an dein Ziel kommst. Und dann kann es sein, dass ich in eine Situation komme, wo das nicht erwidert wird. Dann kann es sein, dass ich in einer Ehesituation bin oder in einer Freundschaftssituation, wo ich merke, ich bin nur damit beschäftigt, den anderen an ihr oder sein Ziel zu bringen und es kommt nichts zurück. So geht es, wenn Jesus am Kreuz hängt und er merkt, den Leuten ist es egal, da kommt gar nichts zurück. Aber so geht es auch uns manchmal, das kann sein. Und damit wir so dann umgehen können. Aber Jesus hat keine Bedingungen an diese Liebe geknüpft, sondern er hat einfach gesagt, liebt. Er hat nicht gesagt, an dieser Liebe werden sie euch erkennen und diese Liebe müsst ihr dann anmachen, wenn sie auch zurückkommt, sondern einfach gesagt, an dieser Liebe, die ihr automatisch drin habt. An der werden sie es erkennen. Und es kann sein, dass es an manchmal nicht zurückkommt. Und deswegen ist dieser Ort der Gemeinde so besonders. Weil wenn es dann erwidert wird, wenn wir das alle machen gleichzeitig, dann ist es das schönste Ort der Welt. Dann ist es Himmel auf Erden. Dann kommt hier jeder rein und keiner muss für sich kämpfen. Jeder kann sich fallen lassen und merkt, ich werde nicht einfach nur aufgefangen, ich werde erhoben. In das hinein, was Gott in mein Leben reingelegt hat. Dann sind wir beim Wir Gottes. Dann sind wir bei der Gemeinde. Und trotzdem haben wir dann manchmal Angst, zu kurz zu kommen. Das kenne ich. Ich komme aus einer großen Familie. Wer bei uns nicht schnell gegessen hat, der hat kein zweites Stück Fleisch gekriegt. Das ist mir drin. Ich esse jetzt noch schnell. Jetzt muss ich nur bremsen. Ich rede auch schnell, weil wer bei uns langsam geredet hat, ist nicht zu Wort gekommen. Wurde einfach untergebuttert und so ist völlig klar, wer schnell und laut redet, der setzt sich durch. Wir haben trotzdem immer so die Angst, zu kurz zu kommen. Und jetzt will ich euch noch einen Gedanke mitgeben. Das steht im Epheserbrief, braucht ihr nicht aufschlagen, Epheserbrief 2. Da schreibt Paulus, dass Christus praktisch auferweckt ist und zu Rechten Gottes sitzt. Und dann sagt er was Ungeheuerliches. Er, Gott, hat uns nämlich mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus Christus. Das heißt, er hat uns auferweckt. Und nicht irgendwann, wenn wir einmal gestorben sind und keiner sich an uns erinnert, dann sitzen wir irgendwann mal bei Jesus und auf der Wolke und spielen Harfe. Sondern jetzt sind wir mit auferstanden und jetzt sitzen wir bei Christus an seinem Tisch im Himmel. Das heißt, im Himmel gibt es einen Stuhl und der hat einen Popo-Abdruck drauf, wo nur dein Popo reinpasst. Darf ich so sagen? Ich weiß, daran werdet ihr euch erinnern, deswegen sage ich so. Es gibt im Himmel einen Stuhl und der hat einen Abdruck eines Hintern. Und da passt nur dein Hintern rein. Jesus sagt, du hast einen Stuhl im Himmel und du sitzt dort jetzt schon. Du brauchst um diesen Stuhl nicht kämpfen. Den kann dir auch keiner wegnehmen, weil wenn jemand anders versucht, in den Stuhl reinzusitzen, ist er nicht bequem. Der wird nicht passen. Und bist du heute Morgen hier und sagst, ja, aber wenn ich jetzt andere erhebe, wann werde ich dann Lobpreisleiter? Wann werde ich dann Ältester? Wann werde ich dann Pastor? Wann werde ich dann der und der und der? Ich will doch auch was gelten. Keine Sorge. Keiner kann sich in deinen Stuhl setzen. Weil der Stuhl, da passt nur du rein. Da passt nur du rein. Keine Angst. So, jetzt hat der Samuel hier gepredigt und wir fanden es vielleicht auch ganz nett und so. Jetzt will ich anfangen, alle zu lieben. Wie soll das gehen? Weil ich kann jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass alle Welt irgendwie an ihr Ziel kommt. Das kann ja irgendwie nicht das sein, was Jesus gemeint hat. Deswegen, ja, wir sollen alle Menschen lieben, aber wir lieben natürlich nicht alle gleich. Kennt ihr die Geschichte von Nehemia, wo die Mauer von Jerusalem gebaut wird? Da hatten sie dieses riesige Vorhaben. Dieses riesige Vorhaben, eine Mauer drumherum. Und alle drumherum haben gelacht und gesprochen und gesagt, ach, ihr lieben Leute, die Füchse werden eure Mauer einreißen. Das wird eh nichts. Das ist ein besserer Holzzaun, mehr nicht. Das wird sowieso nicht irgendwie funktionieren. Alle haben gelacht. Und so geht es uns ja auch in der Gemeinde genauso. Wir sollen die Welt verändern, hieß es. Und alle Welt lacht. Und ganz ehrlich, wenn ich uns anschaue und diesen Haufen, ich meine jetzt meine Gemeinde, ist ja ganz toll, aber meine Gemeinde, wenn ich diesen Haufen anschaue und sehe, und ihr wollt Welt verändern, da ist mir auch manchmal zum Lachen zumute, einfach weil zum Weinen irgendwie es nicht reicht. So, das sagen ja viele, es wird nicht funktionieren mit euch als Haufen. Und wahrscheinlich auch zu Recht. Zu unterschiedlich sind die Bedürfnisse, zu krass sind dann auch Leute, die sagen, ja, ich will natürlich lieben, aber der Egoismus kommt doch wieder durch. Wir schaffen es nicht und irgendwie kriegen wir es doch nicht hin und dann streiten wir uns doch und Gemeinde spalten sich und weiß der Geier was alles. Dann ist einfach zu wichtig zu wissen, ich bin nicht verantwortlich für die Probleme aller Welt. Das war ein guter Satz, sich den selber zu sagen und vielleicht auch den Nachbarn zu sagen, ich bin nicht verantwortlich für die Probleme der ganzen Welt. Nein, das bin ich nicht. Weil, was ist denn in Jerusalem passiert, als ich die Mauer bauen wollte? Da haben wir fast ein Kapitel lang die Beschreibung, dass jeder einfach sein Mauerteil zugewiesen bekommen hat. Also, ich lese, keine Angst, ich lese nicht alles, aber ich fange mal an. Und der hohe Priester Eljaschib, den hätte ich nicht lesen sollen, das ist ein schwieriger Name, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern auf und baute das Schaftor. So. Dann zu ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Daneben baute Sakur, der Sohn von Imris. Und das Fischtor baute die Söhne Senas. Sie bauten es aus Balken, setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und Sperrbalken. Und ihnen zur Seite besserte Mermod, den Sohn Unras, Urias, des Sohnes Hakots. Und daneben besserte Meschulam aus und so weiter und so weiter. Die ganzen Namen kann ich alle gar nicht lesen. Aber war ganz genau klar, den Teil machst du. Den Teil machst du. Den Teil machst du, das Tor macht ihr, daneben machst du das, daneben machst du das. Was will ich damit sagen? Du musst nicht die Welt retten. Du musst auch nicht in die Gemeinde reinkommen und sagen, okay, jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass die ganze Gemeinde an ihr Ziel kommt. Nee, das meine ich nicht heute Morgen. Sondern in dem Teil der Welt, wo Gott dich hingestellt hat. In deiner Familie, in deinem Hauskreis, dein Sitznachbar, dein Arbeitsplatz, dort, wo du bist, dort, wo Gott deine Welt für dich irgendwie auch hat, dort fang an, so zu leben. Dort fang an zu lieben. Dort bau deine Mauer. Stein um Stein um Stein um Stein. Und dann schauen wir uns nach einer Weile um und merken, krass, wir haben das Unmögliche geschafft. Dieser Sauhaufen, den wir Gemeinde nennen, ist plötzlich ein Wir geworden. Und er hat die Welt verändert. Er verändert die Welt. Und dazu lädt Jesus uns ein. Da, wo du bist, in deinen Beziehungen, in dem Amt, das du vielleicht gerade hast, in der Arbeitsstelle, an dem Platz, wo du bist, in dem Land, wo du gerade lebst, wo auch immer, da fang an, das zu leben. Was kann ich tun, dass du an dein Ziel kommst? Und dann wird aus diesem Mir ein Dir. Und aus diesem Dir wird ein Wir. Und mehr kann ich heute nicht mehr reimen. Aber versteht ihr? An der Stelle, wo ich anfange, wo es mit mir anfängt, dass ich sage, was kann ich tun, dass du an dein Ziel kommst, wird aus diesem Mir ein Dir. Und aus diesem Dir wird dann ein Wir. Und dann sind wir Gemeinde Gottes. Darf ich uns dazu einladen? Darf ich euch dazu ermutigen und vielleicht auch herausfordern, wenn es es heute Morgen braucht? Und sagen, es gibt einen Vorgeschmack des Himmels auf Erden. Und der heißt Gemeinde. So eine Gemeinde. Ich will für euch beten. Darf ich? Jesus, ich danke dir für die Gemeinde hier in Pforzheim. Ich danke dir für das Leben, das hier da ist, die Liebe zu dir. Und ich danke dir, dass auch du für sie gestorben bist. Und dass sie eine Zukunft hat, dass sie einen Plan hat, dass sie in Schönheit sich entfalten soll, immer mehr. Und ich bete, dass, egal wo wir Gemeinde bauen, aber jetzt gerade hier in Pforzheim, dass wir das aus dem heraus tun, was du uns mitgegeben hast, indem wir uns einfach gegenseitig lieben, indem wir den anderen höher achten als uns selbst. Und dass wir hier einen Ort schaffen, wo Menschen hineinkommen und merken, hier muss ich nicht mehr für mich kämpfen, hier kämpfen alle anderen für mich. Hier muss ich nicht mehr die Ellenbogen ausfahren und gucken, dass ich zu was komme, sondern hier wird es mir einfach zugetragen. Jesus, lass hier diesen Vorgeschmack des Himmels so gewaltig einfach groß werden und schön werden, dass es so anziehend wird, dass diese Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen werden. Und da geht es nicht darum, welches Gemeindekonzept haben wir, haben einen coolen Lobpreis oder sonst irgendwas, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, Herr Jesus, du bist da und wir leben deine Liebe untereinander aus und sie erkennen, hier sind Jünger Jesu. Hier sind Jünger des Allmächtigen und bei denen ist was anders. Die sind komisch, aber zu denen will ich, weil dort fühle ich mich geborgen, dort bin ich angenommen, dort wird nach mir gefragt und dort erlebe ich Jesus. Jesus, das bete ich hier für die Gemeinde, es bete ich für jeden Einzelnen. Dazu hilf uns als Reich Gottes insgesamt, dass wir immer wieder danach greifen. Jesus, so wie du uns geliebt hast, so will ich andere lieben. Amen.